die Geschichte für dich.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Geschichte für dich. Am Mikrofon heißt dich Bettina Koop willkommen und wünscht einen guten Empfang. Nimm dir Zeit für eine halbe Stunde interessanter Lektüre und begib dich mit deiner Fantasie auf die Reise in den Wilden Westen.
Zusammenfassung von der letzten Folge.
Davy Smith wird vor dem Biss einer Klapperschlange gerettet. Sein Retter ist kein anderer als der Anführer der Morgan-Bande, Greg Morgan. Nur Davy weiß um seine Identität Bescheid. Kein anderer aus dem Track ahnt im geringsten, dass in ihrer Mitte ein waschechter Bandit gehegt und gepflegt wird, damit er sich von dem Schlangenbiss erholt.
Und weiter geht's mit der Geschichte.
Hast du Mr. Henderson gesagt, dass du mich kennst, Davy? Weiß er, wer ich bin? Davy beschäftigte sich gerade mit Pep, seinem Hund, und schaute ihn nicht an. Sag schon, Davy, weiß er Bescheid? Davy schüttelte den Kopf und blieb weiter stumm. Greg Morgan schloss sekundenlang die Augen. »Du bist gerettet«, flüsterte ihm eine innere Stimme zu. »Wenn du Davy bittest, weiterhin nichts zu sagen, dann hält er den Mund. Du gibst einfach einen falschen Namen an, wenn sie dich fragen. Auf dem Steckbrief trägst du einen Vollbart. Jetzt bist du rasiert. Niemand wird dich erkennen. Und sobald du gesund bist, machst du dich aus dem Staub.« Noch bis vor wenigen Wochen hätte Greg Morgan ohne zu zögern auf diese Stimme gehört. Es wäre ihm noch nicht einmal in den Sinn gekommen, anders zu handeln. Aber seit er Davys Kummer über den Tod seines Vaters erlebt hatte, war ihm klar geworden, dass es wahrscheinlich unzählig viele Leute gab, die seinetwegen in Not und Elend geraten waren, dass er einen Scherbenhaufen hinterlassen hatte, den niemand wieder zusammenkitten konnte. Aus diesem Grund machte es ihm keinen Spaß mehr, weitere Überfälle zu planen, und aus diesem Grund hatte er in den letzten Wochen mit dem Gedanken gespielt, alles hinzuschmeißen und sich zu stellen. Seit er gestern wieder zu Bewusstsein gekommen war, hatte er jeden Moment damit gerechnet, festgenommen zu werden. Sein Schicksal schien besiegelt zu sein, da Davy ja wusste, wer er war. Und jetzt bot sich plötzlich die Gelegenheit, das scheinbar Unvermeidliche vielleicht doch noch zu verhindern. »Geht es Ihnen nicht gut, Mr. Mason? Tut Ihr Bein weh?« Davys besorgte Stimme riss Greg aus seinen Gedanken. »Nein, Davy, es geht schon. Ich glaube, ich bin bloß wieder furchtbar müde.« Davy nickte. Pep und ich sind jetzt auch ganz still. Der Doktor sagt, eine gute Krankenschwester muss wissen, wann der Patient Ruhe braucht. Bin ich eine gute Krankenschwester, Mr. Mason? Auf jeden Fall, Davy. Der Bandenchef legte sich hin und schloss die Augen. Sein erschöpfter Körper brauchte Schlaf, aber seine Gedanken und das ständige Rumpeln des Planwagens ließen ihn heute nicht zur Ruhe kommen. Was sollte er tun? Seine wahre Identität verheimlichen oder die Wahrheit sagen? Er dämmerte kurz ein, doch das heftige Schaukeln des Wagens verhinderte, dass er richtig einschlief. »Warum hast du nicht gesagt, dass du mich kennst, Davy?« fragte er plötzlich. Er richtete sich halb auf und stützte sich auf einen Ellenbogen. Davy schaute ihn an. »Weil Mr. Henderson dann bestimmt nicht mehr erlaubt, dass ich hier bei Ihnen bin.« »Und warum möchtest du bei mir sein? Wenn ich deinen Vater nicht in meine Bande geholt hätte, dann würde er wahrscheinlich noch leben. Du hast keinen Grund, mich zu mögen, Davy.« »Ich weiß.« Davy vergrub beide Hände in Peps dichtem Fell. »Aber sie haben mich vor der Klapperschlange gerettet«, stieß er dann hervor, »und sie haben mir die hier geschenkt.« Er holte die Münze mit dem eingeprägten Pferd darauf aus seiner Hosentasche. Und Sie sind der Einzige, der meinen Papa gekannt hat. Ich dachte, dass Sie mir vielleicht noch etwas von ihm erzählen könnten. Greg atmete einmal tief durch. Dein Vater und ich, Devi, wir hatten eine Art Geschäftsbeziehung. Wir haben über die Arbeit geredet, wenn wir uns gesehen haben. Wir waren nicht befreundet. Dann haben Sie gar keine lustigen Sachen zusammen erlebt? Nein, Devi, tut mir leid. Dein Vater war damals nicht in der Stimmung für lustige Sachen. Und wenn er welche hätte erleben wollen, dann bestimmt mit dir und nicht mit mir. Er hat dich sehr lieb gehabt, das ist etwas, das ich mit Sicherheit weiß. Über Davies Gesicht huschte ein Lächeln. Ich habe ihn auch lieb gehabt. Und er hätte Pep gemocht, wenn er ihn gekannt hätte, oder, Mr. Mason? Du sollst nicht immer Mr. Mason zu mir sagen, Davy. Und ja, er hätte ihn gemocht. Und andersherum hätte Pep auch meinen Papa gemocht. Sie mag Pep auch, Mr. Mason. Wir mögen nämlich immer dieselben Leute, ich und Pep. Der Planwagen hielt. Die Sonne stand bereits hoch am Himmel und es war Zeit für die Mittagspause. Ich schätze, ich kann nichts dagegen unternehmen, dass Devi mich trotz allem mag. Und deshalb sollte ich ihm wohl auch einen triftigen Grund dafür liefern. Eine Münze mit einem Pferd darauf reichte nicht aus. Noch nicht mal die Klapperschlange tat das. Er musste endlich damit anfangen, das Richtige zu tun. Der Anführer der Bande schluckte. Er wusste, dass er die nächsten beiden Sätze, die er sagen würde, bestimmt sehr schnell bereuen würde. Trotzdem sprach er sie aus. »Hol Mr. Henderson her, Devi. Ich muss mit ihm reden.« Nate Henderson kletterte aus dem Gerätewagen der McKelseys und blinzelte in das helle Sonnenlicht. Überall saßen die Leute im Schatten ihrer Prärieschoner und aßen eine schnelle Mittagsmahlzeit, die üblicherweise aus übrig gebliebenen Johnny Cakes vom Frühstück, Maisfladen und einer Tasse Kaffee oder Wasser bestand. Er lehnte sich mit dem Rücken an die Klappe des Wagens. »Könntest du vielleicht machen, Herr?« dass das, was ich gerade gehört habe, nur ein böser Traum ist? Greg Morgan befindet sich in unserem Dreck. Die Leute werden in Panik geraten, wenn sie das erfahren. Oder ihn lynchen. Was soll ich denn jetzt machen, Herr, was soll ich machen? Und warum hat mir Devi nichts erzählt? Dreckführer, haben Sie den Doktor gesehen? Jason Campbells Stimme riss Nate aus seinen Gedanken. Der junge Mann vor ihm knetete seine Mütze nervös in den Händen. »Den Doktor?« Nate war noch ganz benommen von dem eben Gehörten und brauchte einen Moment, um wieder in der Wirklichkeit anzulangen. »Oh, er wollte sein Mittag zusammen mit seiner Frau am Flussufer einnehmen,« antwortete er dann. »Was ist denn los? Gibt es einen Notfall?« »Na ja, irgendwie schon.« »Bei meiner Frau Martha haben die Wehen wieder eingesetzt. Dieses Mal scheint es ernst zu sein.« Nate schluckte. Ein unsichtbarer Schmuckdieb, zwei Indianerkinder, die aus einer Schule ausgerissen sind, ein Prärieband, ein steckbrieflich gesuchter Bandenchef und jetzt noch ein Neugeborenes? Warum eigentlich nicht? Laut sagte er, »Gehen Sie zu Ihrer Frau, Jason, ich hole den Doktor.« Er legte die Strecke zum Ufer im Laufschritt zurück und der junge Mann verschwand im gleichen Tempo in Richtung seines Planwagens. Als die McKelseys wenige Minuten später im Wagen der Campbells verschwunden waren, machte Nate sich auf den Weg zu Oberst Myers. Der Offizier saß auf der Erde und döste mit dem Rücken an ein Wagenrad gelehnt. Nate räusperte sich. »Entschuldigung, Sir. Aber könnte ich Sie kurz sprechen?« Der Offizier öffnete ein Auge. Sind Sie sich sicher, dass es gerade jetzt sein muss? Knurrte er. Ich fürchte ja, Sir. Der ältere Mann erhob sich und musterte Nate mit finsterem Blick. Um Ihretwillen hoffe ich, dass die Sache wichtig ist, Treckführer. Nate widerstand dem Drang, Haltung anzunehmen, wie er es als Soldat hatte tun müssen, wenn er dem Offizier gegenüberstand. Er sagte, ich habe eben unserem Patienten einen Besuch abgestattet. Dem geheimnisvollen Fremden, der ohne Pferd, aber mit Satteltaschen, Revolver und Messer unterwegs ist? Genau dem, Sir. Er hat mir seinen Namen verraten. Er lautet Greg Morgan. Die Augen des Offiziers weiteten sich. Unglaublich schaute er Nate an. Sie meinen, der Greg Morgan? Der Anführer der Morgan-Bande? Nate nickte. Er will sein Banditendasein aufgeben und sich freiwillig stellen. Ich dachte, das würde Sie interessieren. Der Offizier schaute ihn zweifelnd an. Er will sich einfach so festnehmen lassen? Sind Sie sicher, dass er es ernst meint oder dass es keiner seiner Tricks ist? Er meint es ernst, Sir. Daran zweifle ich nicht. Der Offizier atmete einmal tief durch. Wieder musterte er Nate. Doch diesmal war sein Gesichtsausdruck eine Spur weicher. Das hat Ihnen gerade noch gefehlt, nicht wahr? Fragte er. Ja, Sir, das kann man wohl sagen. Nate schaute auf das Camp, das im Licht der Mittagssonne so friedlich wirkte. Ich dachte, ich hole Mr. Fisher und Mr. Winterson noch dazu und wir könnten gemeinsam besprechen, wie wir am besten vorgehen. Der Offizier nickte. Eine gute Idee. Lassen Sie uns gehen. Lauras Tagebuch, immer noch Nebraska, Juni 1868. Hallo, ihr Lieben, ich bin's wieder. Unser Trek reist heute nicht mehr weiter, weil Martha Campbell ihr Baby bekommt. Ihr Planwagen steht abseits von den anderen und der Doc und seine Frau sind bei ihr. Jason, ihr Mann, läuft neben dem Wagen auf und ab, wie ein Tiger in einem Käfig, sagt Mrs. Winterson, die schon einmal den Zoo von Philadelphia besucht hat. Alle hoffen, dass die Geburt gut verläuft. Ich bin so gespannt auf das Baby, wenn ich mir vorstelle, dass wir in ungefähr einem halben Jahr auch so ein winziges Wesen in unserer Familie haben, dann werde ich ganz kribbelig vor Freude. Mamas Übelkeit ist schon viel besser geworden. Dafür fühlt sie sich jetzt öfter schlapp und müde. Aber das ist normal, sagt der Doktor. Mr. Henderson steht mit Pa, Mr. Winterson und dem Oberst auch abseits vom Camp und bespricht etwas mit ihnen. Alle vier sehen ziemlich ernst aus. Ob der Schmuckdieb wieder zugeschlagen hat? Davy hockt neben dem Wagen der McKelseys auf dem Boden und streichelt Pep, der neben ihm liegt. Er sieht nicht sehr fröhlich aus und schaut immer wieder zu Mr. Henderson hinüber. Mrs. Trent hat sich Becky Petersons Puppe wieder vorgenommen. Sie hat die Naht an ihrem Stoffkörper noch einmal aufgetrennt und näht sie jetzt wieder zu, weil es zuerst nicht so schön geworden war. Wirklich nett, dass sie sich darum kümmert. Lidi und Namida sitzen neben mir auf dem Boden und bringen sich gegenseitig Wörter in Englisch beziehungsweise in der Indianersprache bei. Hester Sue winkt mir zu. Ich werde mal zu ihr gehen. Bestimmt will sie mit mir beraten, was wir wegen des Schmuckdiebs unternehmen sollen, der immer noch inkognito unterwegs ist. Hoffentlich kommt Luke uns nicht in die Quere. Am Abend. Ihr glaubt nicht, was heute Nachmittag im Camp los war. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst aufschreiben soll. Am besten erzähle ich euch alles der Reihe nach. Als ich gerade zu Hester Sue laufen wollte, beendeten Pa, Mr. Henderson und der Oberst und Mr. Winterson ihr Gespräch. Der Treckführer stellte sich mitten ins Camp und rief uns alle zusammen. Wir guckten ihn gespannt an und ich schätze, die meisten Leute hatten ein mulmiges Gefühl im Bauch. Es bedeutet selten etwas Gutes, wenn wir zusammengerufen werden. Und dann ließ Mr. Henderson die Bombe platzen und erklärte uns, wer der Mann ist, der Devi vor der Klapperschlange gerettet hat. Er sagte, dass es niemand anders sei als Greg Morgan, der Anführer der berüchtigten Morgan-Bande. Einen Moment lang herrschte erschrockene Stille, aber dann ging es los. Wo steckt dieser Kerl? Mein Vetter saß in einer Postkutsche, die von seiner Bande überfallen wurde, schrie ein Mann. Und ich habe auch noch eine Rechnung mit ihm offen, brüllte ein anderer. Hängen sollte man ihn, und zwar auf der Stelle. Mr. Henderson hatte seine liebe Not, die Leute wieder zu beruhigen. Der Offizier hatte in weiser Voraussicht zwei Soldaten vor dem Gerätewagen postiert. Sie verhinderten, dass die wütenden Männer den Wagen stürmten und Greg Morgan herauszerrten. Die Tatsache, dass der Bandenchef Devi das Leben gerettet hat, scheint plötzlich überhaupt nicht mehr zu zählen. Dabei war es wirklich eine Heldentat, sagt der Doktor. Für ein Kind wäre die Giftmenge tödlich gewesen. Nachdem es wieder einigermaßen ruhig war, erklärte Mr. Henderson, was jetzt weiter passieren wird. Er sagte, dass einer der Soldaten und ein Mann aus dem Treck bereits losgeritten sind, um in Fort Laramie den Sheriff zu verständigen. Vermutlich wird der einen Gefängniswagen losschicken, mit dem der Bandenführer dann abgeholt wird. In der Zwischenzeit wird Greg mit uns im Treck weiterreisen. Er sagte, dass der Bandenchef körperlich viel zu schwach ist, um irgendjemandem von uns etwas anzutun oder heimlich zu fliehen. Außerdem habe er sich freiwillig gestellt, weil er aufhören will mit den Überfällen und dem Viehdiebstahl und was er sonst noch so verbrochen hat. Trotzdem wird der Wagen, in dem er liegt, ab jetzt Tag und Nacht von einem bewaffneten Soldaten bewacht werden. Als der Treckführer schwieg, herrschte wieder einen Moment Stille, weil alle irgendwie immer noch geschockt waren. Und dann passierte plötzlich etwas unglaublich Schönes. Mitten hinein in diese Stille drang ein sehr heller, durchdringender Ton. Ahnt ihr, was es gewesen sein könnte? Richtig geraten. Es war der piepshohe Schrei eines Neugeborenen. Auf einmal lag, wie durch ein Wunder auf all den angespannten Gesichtern, ein Lächeln. Der Doktor steckte seinen Kopf aus dem Wagen und rief, es ist ein Mädchen, ein putzmunteres, kerngesundes Ding. Hurra-Rufe wurden laut und einige fingen an zu klatschen. Und als hätten wir noch nicht genug Aufregendes erlebt, ließ Mr. Nichols mit der Nickelbrille plötzlich die Klappe seines Prärieschoners herunter und hob einen eckigen schwarzen Kasten und anschließend ein Gestell mit drei langen Metallbeinen, die man auseinanderklappen konnte, herunter. »Ein fotografischer Apparat«, rief jemand, und plötzlich drängten sich alle um Mr. Nichols. Martha und Jason Campbell möchten diesen Augenblick vielleicht festhalten und ein allererstes Familienfoto haben, erklärte Mr. Nichols. Und wenn sonst noch jemand eine Erinnerung an diese Treckreise haben möchte, dann bin ich bereit, auch von Ihnen Fotos zu machen. Wie der Rest des Nachmittags verlief, könnt ihr euch sicher vorstellen. Sämtliche Familien ließen sich von Mr. Nichols ablichten, wir eingeschlossen. Pa sagt, einen besseren Zeitpunkt, um sein Geheimnis zu lüften, hätte Mr. Nichols sich nicht aussuchen können, weil die Leute dadurch von Greg Morgan abgelenkt wurden. Mich hat der fotografische Apparat unglaublich fasziniert. Mr. Nichols hat mir erklärt, dass es zum Entwickeln der Bilder dunkel sein muss und dass sein Wagen deshalb die schwarze Plane hat. Er hat sogar erlaubt, dass ich mir demnächst seine Ausrüstung genauer anschaue.
Bei ihm ist alles gut geplant.
Der Track, in dem Greg Morgan gelandet war, bestand nicht aus lauter Engeln. Das schloss der ehemalige Bandenführer aus dem Tumult, der nach den Worten des Trekführers im Camp losbrach. Er lag im Gerätewagen der McKelseys, lauschte auf die wütenden Äußerungen und das Geschrei und war zum ersten Mal in seinem Leben dankbar, dass sich Soldaten direkt in seiner Nähe aufhielten. Auch die Frau des Doktors verhielt sich ihm gegenüber nicht so wie an den anderen Tagen, als sie abends zu ihm in den Wagen kletterte, um ihm sein Essen zu bringen. »So sieht also ein waschechter Verbrecher aus«, sagte sie. »Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal die Gelegenheit bekommen würde, einen aus nächster Nähe anzuschauen.« Sie musterte ihn mit gerunzelter Stirn und strengem Blick und ließ sich auf einer Kiste neben ihm nieder. Schämen sollten sie sich, Mr. Morgan, dass ein Mann wie Sie nichts Besseres zu tun hat, als sich zu bereichern und dabei eine Spur aus Leid und Elend zu hinterlassen. Eine Schande ist das, jawohl, eine regelrechte Schande. Greg Morgan quittierte ihre Worte mit düsterem Schweigen. Es passte ihm überhaupt nicht, dass er immer noch auf Hilfe beim Essen angewiesen war. Ab morgen würde er so weit gesund sein, dass er es alleine konnte, nahm er sich vor. Als der Blechteller leer war, erhob sich Mrs. McKelsey und musterte ihn wieder. Dann fragte sie, »Lebt Ihre Mutter noch, Mr. Morgan?« Überrascht starrte er sie an. Mit so einer Frage hatte er nicht gerechnet. »Nein, Ma'am, sie starb bei einer Grippeepidemie.« »War sie eine gute Frau?« Greg Morgan nickte. Ihr Blick wurde weicher. »Es tut mir leid, dass sie schon gestorben ist, Mr. Morgan. Aber wenn sie noch leben würde, was, glauben Sie, würde sie zu ihrem Lebenswandel sagen?« Greg Morgan schluckte. Natürlich hätte seine Mutter nichts von dem gut geheißen, was er getan hatte. Aber er war schließlich erwachsen und traf eigene Entscheidungen. »Irgendwann hört man halt auf seine Mutter zu hören«, stieß er deshalb ärgerlich hervor. »Und genau das ist ihr Problem, Mr. Morgan. In der Bibel, im Buch der Sprüche steht, verlass nicht die Belehrung deiner Mutter. Das gilt auch dann, wenn man erwachsen ist. Und weiter steht dort, ein törichter Sohn ist der Kummer seiner Mutter. Sie sollten sich wirklich schämen, Mr. Morgan, dass Sie so einen schlechten Weg eingeschlagen haben.« Sie bahnte sich vorsichtig einen Pfad zwischen einigen Kisten hindurch, um aus dem Planwagen zu klettern. Doch bevor sie ihn verließ, sagte sie, »Im Buch der Sprüche steht noch ein anderer Vers, der auf sie zutrifft, und zwar in Bezug auf Davys Vater, dessen Verzweiflung sie ausgenutzt haben, um ihn in ihre Bande zu holen. Ein Mann, der Gewalt hat, verlockt seinen Nächsten und führt ihn auf einen Weg, der nicht gut ist. Genau das haben Sie getan, Mr. Morgan. Und was dabei herausgekommen ist, sehen Sie ja.« Nate Henderson fand an diesem Abend endlich wieder einmal die Zeit, mit Davy eine Bibelgeschichte zu lesen. Sie hatten mit den McKelseys zusammen gegessen und jetzt kehrte allmählich Ruhe im Lager ein. Die Sonne stand bereits weit im Westen. Grillen zirpten ihr eintöniges Lied und hoch über ihnen erklang der Schrei eines Bussards. Davy hatte in der letzten Zeit einige Male bei den Fischers zu Abend gegessen und bei ihnen die Geschichte von Abraham kennengelernt. Aus diesem Grund hatte Nate ebenfalls aus dem ersten Buch Mose vorgelesen. Er spürte jedoch, dass Davy nicht richtig bei der Sache war. Da er sich denken konnte, woran es lag, klappte er die Bibel zu und fragte gerade heraus, »Warum hast du mir nicht gesagt, dass du Mr. Morgan kennst, Davy? Warum hast du mir verheimlicht, dass es der Mr. Mason ist, den du getroffen hast?« Davy saß im Schneidersitz neben ihm im Gras. Er schien sehr damit beschäftigt, eine Ameise zu beobachten, die über sein Hosenbein krabbelte. Endlich stieß er hervor. »Weil sie dann verboten hätten, dass ich ihn besuche.« »Das stimmt, Devi. Ein Bandenchef ist nicht der richtige Umgang für einen 8-jährigen Jungen. Du darfst seinen Planwagen ab jetzt nicht mehr betreten.« Jetzt schaute Devi auf. Sein Blick war flehend. »Aber er ist gar nicht so schrecklich böse. Er hat mir früher die hier geschenkt.« Er holte die Münze aus der Hosentasche und zeigte sie Ned. »Und er hat mich vor der Klapperschlange gerettet.« »Und er hat Farmer und Ranger bestohlen, Postkutschen überfallen und Falschgeld in Umlauf gebracht. Das hast du vergessen zu erwähnen.« So scharf hatte seine Stimme gar nicht klingen sollen, aber Ned verstand einfach nicht, warum Devi den Bandenchef in Schutz nahm. »Außerdem würde dein Vater vermutlich noch leben, wenn Greg morgen nicht wäre«, fügte er hinzu. »Du wirst ihn ab jetzt nicht mehr besuchen. Hast du mich verstanden, Devi?« Er sah, wie Devi schluckte. »Ja, Sir«, antwortete er leise. »Außerdem war es nicht richtig, dass du mir die Wahrheit verschwiegen hast. Ehrlichkeit ist wichtig, Devi, auch wenn sie uns manchmal Nachteile einbringt.« Ned schaute den Jungen eindringlich an. »Mr. Morgan ist der Chef einer Bande, und zu einer Bande gehören immer mehrere Leute. Wenn sie in den letzten Tagen nur nachts unseren Track überfallen hätten, um ihren Boss zu befreien, was wäre dann gewesen? Es hätte böse ausgehen können, Devi.« Jetzt erschrak Devi sichtlich. Daran hatte er überhaupt nicht gedacht. Wieder schluckte er. »Entschuldigung, Mr. Henderson«, flüsterte er. Die Sonne war kurz davor, hinter dem Horizont zu verschwinden. Der Bussard segelte immer noch im letzten Abendlicht über die Prärie. Ned nahm die Bibel und erhob sich. »Zeit zum Schlafengehen, Devi. Morgen geht es wieder in aller Frühe los.« Devi stand auf und ging gehorsam auf das Zelt zu, das Ned heute wieder einmal aufgebaut hatte. Es bot einfach mehr Schutz vor den Moskitos. Doch bevor er hineinkrabbelte, drehte Devi sich noch einmal um. »Ich bin gar nicht mehr 8, Mr. Henderson«, sagte er. »Ich bin schon 9.«
Der Gedanke zum Mitnehmen.
In diesem Kapitel haben nicht nur die ganzen Track-Mitglieder viel zu verdauen, auch der Leser selbst muss mit dieser Enthüllung klarkommen. Die Reaktion der Leute aus dem Track ist normal, oder? Wie hättest du reagiert? Haben solche falschen Menschen wie die Art von Greg Morgan überhaupt eine zweite Chance verdient? Wie können seine Vergehen überhaupt alle wieder gut gemacht werden? Wir Menschen haben uns schwer damit, zu vergeben, wenn ein großer Schaden angerichtet ist. Ich bin so dankbar, dass Gottes Vergebung so viel größer ist und dass in seinen Augen alle Menschen neue Chancen verdient haben. Beten wir darum, Gott ähnlicher zu werden, damit wir andere Menschen nicht verurteilen, sondern ihnen vergeben. Gott helfe uns dabei. Auf Wiederhören.
Verpasse nicht die weitere Folge am kommenden Mittwoch um 19 Uhr auf Radio Zeppe 30.